Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schusseinpur. Mein lieber Kian, grüß dich und auch Gratulation an dich, denn nun ganz offiziell zu vermelden, führen wir in Deutschland Platz Nummer 1 mit unserem Buch Jeden Tag einen Schritt, wie du täglich erfolgreicher wirst. Und zwar laut Aussage unseres Verlegers und der Spiegel-Bestsellerliste, wo wir auf Platz Nummer 1 stehen, mit uneinholbarem Abstand.
Dürfen wir sagen, wie viele Units wir verkauft haben, also wie viele Einheiten?
Ich denke schon, dass wir das, also ich meine
wir
ja.
Wir haben
ich meine,
in das anderthalb ist, Monaten über 200.000 Einheiten verkauft.
Das ist schon... Wer hätte das also gedacht?
Verrückt.
Wer hätte das gedacht? Vor allem ohne Werbung. Ja? Also es ist ja nicht so, dass wir bei den Großen, wie beispielsweise unsere hochgeschätzte, unser aller Mutti, Angela M., Ex-Kanzlerin, die mit einer riesigen Werbeaktion auf allen Fernsehkanälen, in allen Zeitungen, große Vorlesungen.
Ah, hat sie selber Vorlesungen gemacht?
Oh, jetzt erst. Ja, in Zürich. Sie ist jetzt hier in. Sie ist entweder schon hier gewesen die letzten Tage oder ist jetzt hier. Also ich habe ein Plakat gesehen. Also groß mit Plakat angekündigt. Fernsehen, alle befragen sie. Unser aller Mutti, bitte teile uns mit, wie toll du uns geführt hast, 16 Jahre lang. Und trotzdem liegen wir vorne auf Platz Nummer 1, die zwei Jungs vom Podcast.
Die nicht mal irgendwie, also ich bin mir ziemlich sicher, in den meisten Bücherhandlungen stehen wir irgendwo in der Ecke, weil sie alle mit uns Schwurblern nichts zu tun haben wollen. Aber wir sind ja jetzt über 1 Million Schwurbler, die diesen Podcast hören pro Folge, und wir sind auch 200.000, die das Buch gekauft haben. Es hat ja nichts damit zu tun. Es geht ja einfach nur um Selbstverbesserung. Deshalb würde ich sagen, zu Beginn dieser Podcast-Folge, für die, die es sich nicht gekauft haben oder kaufen können oder nicht kaufen wollen, auf jeder Seite ist eine Lehre quasi oder ein... Ja, etwas, was man für diesen Tag mitnehmen kann, und jede Seite hat auch ein Datum. Und ich würde einfach mal vom 17. Dezember, also dem Tag, an dem wir uns heute befinden, das Ganze vorlesen. Jeweils abwechselnd. Es sind immer zwei Seiten von Philipp, zwei Seiten von mir, und diese ist von Herrn Hopf, der japanische Soldat. Als Hiro Onoda am 14. Januar 2014 in einem Krankenhaus in Tokio an Herzversagen starb, trauerte ganz Japan. Denn die Karriere des 91-Jährigen gehörte zu den modernen Helden-Epen, gilt sie doch als leuchtendes Beispiel für die Hingabe im Dienst an der Nation und absolute Willensstärke. Denn Onoda, ein japanischer Soldat, ausgebildet im Guerillakrieg, hielt noch bis zum Jahr 1974 die Stellung, die ihm sein Vorgesetzter 1944 am Ende des Zweiten Weltkriegs zuvor zugewiesen hatte. 30 Jahre lang lebte er versteckt auf einer philippinischen Insel im Dschungel. Er bekam den Befehl, niemals aufzugeben, und setzte diesen mit absoluter Willensstärke und auch Fanatismus durch. Nachdem ihn sein damaliger Vorgesetzter 1974 im Dschungel von Lubang aufgespielt hatte, um ihm mitzuteilen, dass der Krieg vorbei war, streckte er die Waffen und gab sein Samurai-Schwert, interessant, dass er übrigens trotzdem noch mit einem Samurai-Schwert unterwegs war, seine Schusswaffe und die restliche Munition ab. Er trug bei der Rückkehr nach Japan immer noch seine alte, mehrfach geflickte Uniform von 1944 und wurde in Japan bis an sein Lebensende von einer ganzen Nation für seine Willenskraft und seine ehrenhaften Tugenden verehrt. Vor allem der niemals aufzugeben. Interessant, darum geht's also. Die Einstellung ja. Hiro Onodas hat mir sehr imponiert. Ich las seine Biografie Niemals aufgeben, mein 30-jähriger Krieg, mehrmals, okay, und denke heute noch immer daran, zu welchen Leistungen Menschen in der Lage sind, wenn sie eine klare Vision haben und sich weigern, aufzugeben. Und dann, das haben wir auch unten bei unserem Buch, immer drei To-Dos für den Tag. Der japanische Soldat zeigt, wie weit uns die Kraft des inneren Geistes tragen kann. Willenskraft ist die stärkste Kraft, die ein Mensch in sich tragen kann. Trainiere sie und du wirst jedes Ziel erreichen. Drittens, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Wenn du dich weigerst zu verlieren, bleibt am Ende nur noch der Sieg. Wow, sehr gute Seite, Herr Hopf. Haben Sie sehr gut gemacht. Hast du wirklich dieses Buch dreimal gelesen, oder was?
Ja, richtig krasse Geschichte. Ich kriege eigentlich so gut wie nie Gänsehaut von irgendwas. Aber wenn ich da an diesen Typ denke, weil ich diese Geschichte, der ist jetzt auch kein, wie soll ich sagen, ein so toller Mensch oder so. Der hat über 30 Menschen noch auf der Insel getötet, ja, weil er halt gedacht hat, das sind Feinde, wohlgemerkt. Und das waren teilweise, waren es halt philippinische Soldaten, die nach ihm gesucht haben. Teilweise waren es Bauern, alles halt. Und er hatte noch zwei Kollegen und die sind nach und nach gestorben in den Jahrzehnten. Und dieser Mann hat einfach niemals kapituliert. Ja? Und das zeigt natürlich auch den japanischen Samurai-Spirit, ja, deswegen auch mit seinem Samurai-Schwert, das er immer bei sich hatte, Und das fand ich so eine beeindruckende Geschichte, völlig losgelöst, ob man den jetzt gut findet, ob der im Recht gehandelt hat oder nicht. Einfach diese,
der weiß es ja wahrscheinlich nicht.
Spirit. Er wusste es nicht und er hatte immer gedacht, wenn man nach ihm gesucht hat, die haben das über Jahrzehnte, die wussten ja auf diesen Inseln, da sind immer noch Soldaten, die geben einfach nicht auf, die kapitulieren nicht. Ja? Und dann haben sie Flugblätter abgeworfen mit riesigen Lautsprechern, mit denen gesprochen, die haben immer gedacht, das wäre Counterintelligence, also quasi, das sind Agenten des Feindes, die versuchen, sie rauszulocken, damit sie aufgeben. Ja? Also es war, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und zeigt eben die Macht der Willenskraft. Schön, dass du die vorgelesen hast.
Genau, darum geht's ja. Es geht gar nicht darum, ob oder inwiefern dieser Typ gerechtfertigt da im Krieg stand, weil das muss man verstehen, die meisten Soldaten, die im Krieg stehen, die machen das gar nicht, weil sie die Zusammenhänge verstehen oder geopolitisch verstehen, wer im Recht ist oder Unrecht ist. Die sagen, nein, Japan ist mein Land, ich wurde von Japan hingeschickt, ich gebe nicht auf. Und ich glaube nur, um diesen Aspekt geht es hier dabei und nicht darum, warum und inwiefern und wer recht lag oder nicht, sondern hey, der Typ hat so viel Willenskraft gehabt, dass er einfach 30 Jahre lang auf einer Insel gelebt hat und nicht aufgegeben hat.
So ist es. Thema nicht aufgeben und boah, das ist halt, also Kian, wir haben heute ein Thema, das betrifft sehr viele Leute, jetzt mich, Gott sei Dank, nicht mehr und dich auch nicht. Weil ich mich in diesem Land, in dem so etwas leider jetzt häufiger vorkommt, nicht mehr aufhalte. Und zwar um das Thema Hausdurchsuchungen in Deutschland. Und Hausdurchsuchung per se ist ja mal, ich meine, die soll es auch geben, wenn beispielsweise, keine Ahnung, einer wird gesucht, ist ein Mörder oder sonst irgendwas, hat eine schwere Straftat begangen und du suchst nach ihm, dann musst du im Zweifelsfall eine Hausdurchsuchung durchführen oder einer ist irgendwie ein Drogenhändler oder sowas, ja. Aber was wir hier heute besprechen, darauf sind wir mehrmals angesprochen worden, um da mal Research zu machen, weil Leute sagen, es passieren immer mehr Hausdurchsuchungen aufgrund von sogenannten Bagatellstraftaten. Also es sind im Zweifelsfall noch nicht mal Straftaten, es sind Bagatelle, also im Sinne von einer sagt irgendwas, im Zweifelsfall eine Beleidigung und dann steht die Polizei vor der Türe und durchsucht deine Privaträume und nehmen oftmals deine elektronischen Geräte mit, also Mobiltelefon, Laptop, Tablet. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Aber wenn du mir sowas wegnimmst, Kian, da gerne auch gleich mal einen Kommentar bei dir. Mir würde das massiven Schaden zufügen, weil ich arbeite damit. Ich brauche meinen Laptop, ich brauche meine elektronischen Geräte. Ich kommuniziere damit. Ich führe Austausch, ich betreibe Geschäfte. Und die mir wegzunehmen, würde es auf jeden Fall zu Problemen bei mir führen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Genau, also heutzutage ist alles digital. Nicht nur, wenn man jetzt irgendwie Influencer ist oder sonst was, irgendein Business hat, sondern selbst wenn man einfach nur irgendwo arbeitet, dann kann man vielleicht nicht mehr bestellen oder, keine Ahnung, sein Taxi nicht mehr rufen oder hat nicht Zugang zu irgendwelchen Dokumenten, die vielleicht relevant sind. Also wenn man einem die Geräte wegnimmt, ist das Resultat auf jeden Fall ein größeres als das, was die Intention vielleicht ist. Und das Interessante ist bei diesem Thema Hausdurchsuchung, weil als du mich auf dieses Thema angesprochen hast und als ich das auf Twitter mitkriege, dass es Leute gibt, und das ist jetzt kein Joke, die bezeichnen jemanden wie Robert Habeck, der unser Wirtschaftsminister ist und zukünftiger Kanzler, inshallah, nicht, bezeichnen sie als Idioten und dann kriegen sie eine Hausdurchsuchung. Und eigentlich, und das habe ich jetzt extra deswegen, bevor wir jetzt da reingehen, mal hier rausgesucht, warum gibt es Hausdurchsuchungen in Deutschland? Habe ich jetzt einfach mal Perplexity AI. In Deutschland werden Hausdurchsuchungen aus verschiedenen Gründen geführt. Hauptsächlich als Mittel zur Strafverfolgung und Beweissicherung. Hauptgründe für Hausdurchsuchungen ist der Verdacht auf Straftaten wie Mord oder Totschlag, Diebstahl, Drogenbesitz, Darknet-Bestellungen, also illegale Dinge, wo man sagen muss, okay, man muss reingehen ins Haus, man muss die Beweismittel sichern, das steht hier auch, Beweismittelsicherung, oder man muss die Verdächtigen ergreifen. Natürlich muss man, also eine Hausdurchsuchung passiert ja nicht einfach so, wir sind ja in einem demokratischen Land mit einer sehr, sehr guten Verfassung, wohlgemerkt, Shoutout Konrad Adenauer, dafür gibt es rechtliche Voraussetzungen. Beispielsweise, und das steht hier, strenge rechtliche Voraussetzungen, ein richterlicher Beschluss ist erforderlich, es muss ein dringender Fall sein, also Gefahr im Verzug, sodass die Staatsanwaltschaft oder die Polizei ohne richterlichen Beschluss eine Hausdurchsuchung machen kann. Und die Maßnahme muss in Verhältnis zur vermuteten Straftat stehen. Bei geringfügigen Delikten ist eine Hausdurchsuchung in der Regel nicht gefährdet, nicht gerechtfertigt. Und viertens, zeitliche Begrenzung. ein Durchsuchungsbeschluss ist maximal 6 Monate gültig. Und jetzt das Wichtigste, bevor ich dich sprechen lasse. Der Zweck einer Hausdurchsuchung, steht hier, sollte entweder präventiv oder repressiv sein. Das heißt, entweder um zukünftige Straftaten wie Mord, Diebstahl, illegale Drogen zu verhindern oder repressiv, um bereits vergangene Straftaten aufzuklären, indem man Beweismittel sichert, sich das anschaut. Das heißt, ich sage erstmal grundsätzlich, Hausdurchsuchung in diesem Zweck, unter diesem Rechtsmantel, das macht Sinn, solange das gut eingesetzt wird. Und jetzt schauen wir uns mal an, wofür das aktuell in unserem Deutschland, in dieser Demokratie eingesetzt wird.
Ja, da haben wir jetzt einfach mal unterschiedliche Fälle recherchiert, die aktuell gerade sind. Und dann können wir da mal eine Einordnung geben. Ich würde mal vorschlagen, wir machen es so, Kian. Ich lese den Fall vor. Und dann gibt es die Einschätzungen der Justiz, Staatsanwaltschaft und dann aber auch Einschätzungen von Anwälten, die sich genau mit solchen Themen befassen. Und Und dazu eine Einordnung geben. Vielleicht mal ganz kurz noch vorab, warum ich dieses Thema so spannend finde, ist natürlich auch, weil wir hören ja immer aus unseren Medien von den totalitären Regimen in anderen Ländern, wo sowas passiert. Und da wird dann immer mit dem Finger drauf gezeigt.
Menschenrechtsverletzung. Nach dem
Motto, Gott sei Dank, in unserer liberalen Demokratie gibt es sowas nicht. Bei uns gibt es das nicht. Ja. Aber bei den Diktatoren da drüben, ja, da gibt es das. Und jetzt gibt es das scheinbar wegen Kritik an Politikern immer öfters. Und wir gehen jetzt mal von Fall zu Fall. Also Kian, soll ich jetzt mal anfangen mit dem ersten Fall?
Ich finde, der erste Fall ist grandios und er ist so lächerlich, dass ich es erstmal nicht begriffen habe. Aber eine Sache, bevor ihr euch den Fall anhört und Philipp euch den vorlässt, denkt euch nur eine Sache. Eigentlich Hausdurchsuchung, gute Absicht. Straftaten vermindern. Die Straftätigen fangen. Jetzt überlegt euch, wenn ihr während ihr diesen Fall hört, was wird mit dieser Hausdurchsuchung oder mit diesen Hausdurchsuchungen bewirkt? Also was ist das Resultat? Unabhängig davon, warum oder wer es macht oder wer involviert ist, was ist das Resultat? Und wir sprechen am Ende nochmal darüber. Was ist das Resultat dieser Hausdurchsuchung? Okay, Philipp, ich bin gespannt.
Starten wir los. Die Bild-Zeitung titelt Ex-Soldat aus Bayern. Ich nannte Habeck Schwachkopf. Da kam die Polizei, Staatsanwaltschaft sieht auch Verdacht auf antisemitische Hetze. Die Beschuldigung aus dem Beschluss zur Hausdurchsuchung des Amtsgerichts Bamberg geht hervor, Zitat, zu einem gegenwärtigen, nicht näher eingegrenzbaren Zeitpunkt in den Tagen bzw. Wochen vor dem 20.06.2024, das ist also schon einige Zeit her, veröffentlichte der Beschuldigte unter der Nutzung des Accounts eine Bilddatei, die eine Porträtaufnahme des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck mit dem an den Werbeauftritt der Firma Schwarzkopf angelegten Schriftzug Schwachkopf professional zeigt, um Robert Habeck generell zu diffamieren und ihm sein Wirken als Mitglied der Bundesregierung zu erschweren. Ich weiß jetzt nicht, warum ihn das sein Wirken erschwert. Keine Ahnung, weil das betrifft ihn gar nicht.
Ich finde, es ist sogar lustig. Es ist ein lustiges Meme. Wenn jemand das von mir machen würde oder von uns, dann würde ich darüber lachen und es reposten. Auf Twitter, muss ich ehrlicherweise sagen. Dürfen wir es einblenden? Nein, oder? Am Ende kriegen wir eine Hausdurchsuchung.
Doch. Man darf es einblenden, weil die Zeitungen haben es selbst auch eingeblendet. Das ist ja, macht das Ganze noch abstruser. Die Zeitungen dürfen es einblenden, dürfen es zeigen. Aber die Personen, die es einfach nur vor Monaten, das ist ja auch, kommen die nach 6 Monaten auf die Idee, eine Hausdurchsuchung bei einem durchzuführen? Wo ist da die Rechtfertigung? Ich meine, wenn du das, ich finde es schon höchst bedenklich, das 3 Tage später zu machen. Ne? Aber was findet ihr dann 6 Monate? Oder ich verstehe es nicht, aber okay.
Also Habeck, was? Warte. Jemand hat ein Meme gepostet und dann Monate später gab oder Wochen später. Und in diesem Meme hat
er. Monate später kamen sie, genau.
Er hat in diesem Meme Habeck als Schwachkopf quasi so dargestellt. Und Habeck hat ihn dann angeklagt.
Ja.
Und das Gericht hat dann eine Hausdurchsuchung erlaubt.
Richtig.
Wegen.
Also so sind wir bisher, das ist der Fall, ja.
Ich sehe hier im Juristenmagazin LTO, einleitend heißt es dort, das Ermittlungsverfahren werde wegen Volksverhetzung geführt. Also das ist das, was die Anwälte von Habeck wohl angebracht haben. Volksverhetzung für ein Meme. Das Gericht bejahte hinsichtlich des Memes aber nur den Tatbestand der gegen eine Person des politischen Lebens gerichteten Beleidigung nach Paragraf 185, 188 Strafgesetzbuch. Also, was? Philipp.
Also ich lese mal weiter. Also Habeck sagt selber, er hat sich geäußert, Robert Habeck ist dafür bekannt, dass er Beleidigungen im Internet zur Anzeige bringt und auch den erforderlichen Strafantrag stellt. Nach reger Kritik an einer Hausdurchsuchung bei einem Rentner in Bayern, ausgelöst durch eine Strafanzeige des grünen Kanzlerkandidaten, hat Habeck sich nun zur Diskussion geäußert. Natürlich ist Schwachkopf nicht die schlimmste Beleidigung, die jemals ausgesprochen wurde, sagte Habeck. Seine Anzeige sei aber nur der Auslöser gewesen. So, und es kommt jetzt hier zum Antisemitismus-Vorwurf. Lesen wir uns das mal durch. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken gegenüber Apollo News erklärt, steht die Durchsuchung der Wohnadresse des Rentners im Zusammenhang mit dem 11. bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings. Das ist also so wahrscheinlich so wie die Blitzerwoche. In der Blitzerwoche kennt ihr ja vielleicht, da müsst ihr überall aufpassen, weil da ist die Polizei nochmal deutlich motivierter, überall mit Lasergeräten dazustehen und eben alle Blitzer rauszufahren und ja im Endeffekt nichts anderes zu machen, als mehr Geld für die Staatskassen zu füllen und Leuten möglichst ein Ticket zu verpassen. Und dann gibt's jetzt scheinbar hier auch den Aktionstag gegen Hasspostings. Das ist ja die Gefahr. Alles kann als Hass deklariert werden. Alles. Ja? Sogar schon ein Schwachkopf-Meme. Das ist jetzt Hass. Selbst wenn wir köstlich dabei gelacht haben, während wir es erstellt haben und es aus von mir aus Schadenfreude oder einfach nur scherzhaft gepostet haben, dann sagt einer, das ist ein Hass-Posting. Bumm, alles klar. Und dann fällst du schon in den Straftatbestand. Aber ich lese mal weiter vor. Konkret, der Mann soll laut Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2024 auf X ein Bild gepostet haben, auf dem ein SS- oder SA-Mann mit dem Plakat "Deutsche kauft nicht bei Juden" zu sehen sei, mit dem Zusatztext "Wahre Demokraten hatten wir alles schon mal". Ah, okay, ich verstehe. Also er, aber so, also ich, so deute ich das jetzt, er hat das nicht zur Verherrlichung dieser, der SS oder der SA gemacht, sondern er vergleicht quasi die damaligen totalitären, die damalige totalitäre Situation des Nationalsozialismus und sagt jetzt wahre Demokraten, also jetzt nennen sie sich wahre Demokraten und wir hatten das alle schon mal.
Also er kritisiert es, oder? Verstehe ich es falsch?
Genau. Hier steht auch, dass er die Vorkommnisse im Dritten Reich durch den Vergleich mit der aktuellen Politik relativiert habe. Also das wäre, er setzt das in Verhältnis und das ist jetzt scheinbar dann wiederum, aber das ist ja, also sorry, wenn ich Antisemit bin, dann stelle ich mich gegen das Judentum. Er macht das ja per se gar nicht, sondern er vergleicht die damalige Zeit, ob das korrekt ist, die zu vergleichen oder nicht, das ist mal ein ganz anderer Punkt. Aber was er gemacht hat, ist, er hat gesagt, das, was die heute machen mit ihrem Angriff auf die Demokratie ist ähnlich wie das, was sie damals gemacht haben. Und dann haben die sich gedacht, wir beweisen ihm jetzt auch noch, dass es stimmt und stehen mit der Polizei bei ihm vor der Haustüre. Also, schwierig.
Aber also, pass auf, das ist ja nicht das Einzige. Dieses Antisemitismus-Ding ist ja jetzt noch irgendwie dazugekommen. Okay, meinetwegen, lass das mal separat sein.
Ja.
Sagen wir mal, das ist recht gerechtfertigt, okay? Was ich nicht gerechtfertigt finde und was nicht thematisiert wird, ist, dass Robert Habeck oder wer auch immer bei ihm da irgendwie verantwortlich ist, ist ja am Ende trotzdem seiner Verantwortung, weil er diese Leute ja für sich geheiert hat, also die für ihn arbeiten und dann diese Klagen durchführen. Jemanden für Volksverhetzung, also wegen Volksverhetzung anklagt und dann wird das aber vom Gericht, also das hat ja wahrscheinlich dann auch sein Anwaltsteam angefechtet, um dann irgendwie die maximale Strafe rauszukitzeln, nicht als einfache Beleidigung quasi gedeutet wird. Okay, da hat jemand ein Meme gemacht, wo Schwachkopf Professional steht, von Schwarzkopf Professional, die Hairstyle-Marke, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Ob man überhaupt dafür für ein Meme Beleidigung oder ob das Satire ist. Ich meine, Jan Böhmermann und diese ganzen anderen Leute machen das eh dauerhaft, aber da ist es dann Satire und da wird es dann auch gefeiert. So aber hier, aus. Okay, Beleidigung. Aber es ist nicht eine Beleidigung. Denn es ist laut Staatsanwaltschaft und Amtsgericht eine Beleidigung im politischen Leben des Volkes stehenden Personen. Und das Interessante hierbei ist, dass es diesen Qualifikationstatbestand erst seit 2021 gibt. Das heißt, wann? Seit dieser Regierung. Ist dieser Tatbestand erfüllt, erhöht sich die Höchststrafe von einem Jahr, die man kriegen kann für eine Beleidigung, auf 3 Jahre Freiheitsstrafe. Oh, okay, interessant. Das heißt, Habeck als Wirtschaftsminister, der ja eine solche Person des politischen Lebens ist, weiß das. Der weiß ganz genau, unter seiner Regierung haben wir das gemacht, meine Anwälte verfolgen das. Der will also die das Strafmaß für dieses Meme erhöhen. Erst hat er es unter Volksverhetzung versucht, dann ist es eine Beleidigung, dann sagt er, nein, es ist eine Beleidigung unter diesem Qualifikationstatbestand, unter dem es eine höhere Höchststrafe gibt. Da muss man sagen, what the hell? Also, was machst du da? Was, für mich wirkt das so.
Und das sind genau die Leute, die sagen, die Demokratie wird von der Gegenseite abgeschafft, während sie es selbst, die Bestrebungen, sieht, man sieht es ja, ja, es wird von diesen Leuten, die es anderen vorwerfen, wird es selbst umgesetzt.
Also die Voraussetzung für diesen Tatbestand ist, die Beleidigung muss öffentlich und aus Beweggründen begangen sein, die mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben zusammenhängen. Jedoch muss die Tat auch geeignet sein, das öffentliche Wirken der beleidigenden Person erheblich zu erschweren. Ob das jetzt bei einem Meme der Fall ist, das wage ich ganz, ganz klar zu bezweifeln. Und ob man jetzt wirklich versuchen muss, das Strafmaß zu erhöhen für einen 64-jährigen ehemaligen Soldaten oder was auch immer, einem deutschen Steuerzahler, ob das die Art und Weise ist, wie ein Kanzler in einem demokratischen Deutschland agieren sollte, also ein potenzieller Kanzlerkandidat, das muss jeder sich selber stellen. Ich lese das nur und ich schüttel mit dem Kopf und denke mir, wie kann diese Person so etwas ausführen? Und es ist nicht das einzige Mal. Ich glaube, Robert Habeck und wer noch irgendwer anderes sind die Anzeigenhauptmeister, actually.
Anzeigenhauptmeister, ja.
Ja, weil die meisten Anzeigen Scheiße. Gemacht haben. Ich glaube, über 800. Wir gucken es gleich nach. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und Robert Habeck, es tut mir leid. Ich dachte am Anfang, jemand hat dich als Idiot bezeichnet. Nein, es war Schwachkopf. Bitte schick keine Hausdurchsuchung zu mir. Was ich nur dazu sagen möchte, ist, für mich wirkt das so, okay, Philipp? Vor allem bei Habeck, weil ich glaube, haben wir das irgendwo hier im Research, wie oft und wie viele Anzeigen Robert Habeck gemacht hat? Soll ich das jetzt mal kurz raussuchen? Wie viele?
Suche es mal raus. Ich lese mal dann eine juristische Meinung vor, damit man da auch das besser einschätzen kann und nicht nur hier die zwei Dudes, Kian und Philipp, hört, sondern auch, was sagt denn da ein Strafrechtsprofessor dazu? Und zwar Holm Putzke, Strafrechtsprofessor an der Universität Passau und Strafverteidiger. Er sagt, deswegen eine Beleidigung, eine Durchsuchung durchgeführt wird, das sehen wir schon länger. Es gibt inzwischen inflationär viele Verfahren, die darauf zurückgehen, dass Politiker jemanden wegen Beleidigung angezeigt haben. Ich halte solche Maßnahmen allein wegen möglicher Beleidigungsdelikte für problematisch. Ich glaube, das ist noch sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, dass das problematisch ist. Ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Rechtsbruch. Und ich würde sagen, eine Regierung, die darauf aus ist, die Strafen für, jetzt sind wir ja wieder bei Delegitimierung des Staates. Das ist ja das, was Nancy Faeser, auch eine hochgeschätzte Dame aus dieser Regierung, so forciert. Die Delegitimierung des Staates, dass bereits die Kritik an Politikern unter Strafe gestellt wird, ist nicht nur problematisch, das ist das Vortor zum totalitären Staat. Weil genau das ist es ja, was unsere Regierung immer wieder, wenn ein Assad fällt und andere, ja, die furchtbaren Schlechter, und die sagen dann, wenn du dort was sagst, dann stehen dort der Geheimdienst oder die Polizei vor der Türe und die holen dich ab. Ja gut, bei uns wird man im Zweifelsfall noch nicht abgeholt, ja, aber ich weiß nicht, wie angenehm das für einen ist, wenn seine elektronischen Geräte weggenommen werden und er ist danach nicht mehr in der Lage, seiner Arbeit nachzugehen. Also, und das wegen was nochmal?
Also alleine Hausdurchsuchung, alleine, dass jemand bei dir morgens klopft, Polizei, ja, wir müssen ihr Haus jetzt durchsuchen, das ist ja schon Schikane genug gefühlt, wenn es nicht gerechtfertigt ist. Und jetzt nochmal ganz kurz zu Habeck.
Absolut.
Laut den aktuellsten verfügbaren Informationen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei den Grünen seit Beginn der Legislaturperiode am 26. September 2021 bis August 2024, also knapp 3 Jahre, insgesamt 805 Strafanzeigen gestellt. Diese Anzeigen wurden hauptsächlich wegen gegen Habeck gerichteter Beleidigungen oder Bedrohungen erstattet. Die Anzeigen wurden über das Wirtschaftsministerium und Habecks Abgeordnetenbüro eingereicht, also von Steuergeldern, oder? Dabei arbeitet Habeck mit spezialisierten Anwaltskanzleien und der Organisation Hate Aid zusammen. Unter den angezeigten Nachrichten befand sich auch konkrete Gewaltandrohung. Okay, das ist nochmal was anderes. Konkrete Gewaltandrohung, okay, aber Memes, da muss man vielleicht mal reinschauen. Es ist wichtig zu bemerken, dass Habeck damit der Bundesminister ist, der am häufigsten gegen solche Anfeindungen vorgeht. Im Vergleich dazu hat beispielsweise der ehemalige FDP-Justizminister Marco Buschmann im gleichen Zeitraum nur 26 Strafanzeigen gestellt. Habeck begründet sein Vorgehen damit, dass Hass den politischen Diskurs vergiftet und eine Atmosphäre der Angst schafft. Ich glaube, die einzige Atmosphäre, die damit geschaffen wird...
Ihr schafft die Atmosphäre der Angst.
Alter. Ist die einzige Atmosphäre, die damit geschaffen wird, ist die Angst bei den wir haben ja auch eine alleinerziehende Mutter, die eine Razzia bei sich hatte wegen Habeck und Beleidigung. Oder diesen 64-jährigen ehemaligen Soldaten, der ein Meme gepostet hat. Die haben Angst. Und alle anderen, die davon mitkriegen, haben Angst, Memes gegen euch zu... Ich habe es ja selber auf Twitter gesehen, ich habe es gerepostet, habe gesagt, darf ich das jetzt posten oder werde ich auch dann durchsucht? Die einzige Angst und das einzige Signal, was damit rausgesendet wird, ist, hey, wenn du dich lustig über mich machst, dann nutze ich die Steuergelder, die du zahlst und die Leute, die mich reingewählt haben, um dich anzuzeigen. Und selbst wenn es nicht gerechtfertigt ist, wirst du eine Hausdurchsuchung kriegen. Und wenn du keinen Bock hast, dass morgens früh um 6 Uhr bei dir irgendwelche Polizisten stehen, ja, dann mach kein Meme über mich, mein Lieber. Und ich habe das Gefühl, Philipp, sorry, ich will das noch einmal kurz aus. Ich habe das Gefühl, Robert Habeck hat so ein bisschen das Problem, er wird nicht ernst genommen. Warum? Weil er Kinderbuchautor war und weil er fatale Fehlentscheidungen getroffen hat, weil er sich einmal für die Grünen einsetzt, dann ist er ein Cutter und schüttelt die Hand von den Typen oder kniet sich da oder was auch immer er da macht. Dann ist er wieder da und dann macht er dieses Heizgesetz, dann geht das schief, dann sieht er immer irgendwie so ein bisschen so aus, als ob er gerade, gestern Nacht war lang und jetzt noch schnell Meeting rein. Habeck, Robert, wenn du ernst genommen werden willst, dann verhalte dich oder dann übe Handlungen aus, die Menschen respektieren. Versuch dir nicht den Respekt mit Klagen zu holen. Das ist mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, der Typ hat einfach das Gefühl, ich bin Wirtschaftsminister, die Leute nehmen mich nicht ernst. Das schadet dem politischen Diskurs, bla bla bla, das ist jetzt meine Ausrede und zeig sie alle an, bis sie aufhören damit. Das ist doch nicht der Weg, wie man das in einer Demokratie regelt. Das ist doch wirklich einfach nur der gleiche Weg, nur man abused, also man missnutzt das Rechtssystem für seinen eigenen Zweck und sagt, ja, nee, wir sind zwar demokratisch, wir machen das über Anzeigen, also wir schicken die Leute nicht ohne Anzeige hin, aber wir machen das über Anzeigen und ob es gerechtfertigt ist oder nicht und ob wie auch immer diese Klage dann ausgeht, ist mir auch egal. Hauptsache, die Leute hören auf.
Jo, genau. Aber Hauptsache, der politische Gegner will die Demokratie abschaffen. Naja, genau. Ich hoffe nur, die Leute erkennen so ganz langsam, was wir hier schon seit langer, langer Zeit sagen und das hier auch aufdecken. So, kommen wir zum nächsten Fall. Auch hier wieder Apollo News berichtet. Falschzitat. Razzia wegen Meme über Habeck und Co. bei alleinerziehender Mutter. Fall. Am Morgen des 19. Juni 2023 suchten zwei Polizisten eine Frau aus Bayern an ihrer Arbeitsstelle auf. Sie teilten ihr mit, dass in ihrer Abwesenheit ihre Wohnung in Partenstein durchsucht worden war. Dabei wurden persönliche Geräte, darunter ihr Handy und der Laptop ihres Sohnes, beschlagnahmt. Der Grund für die Razzia? Die Frau hatte ein Meme geteilt, das sie über führende Politiker der Ampelkoalition lustig macht. Darauf zu sehen Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner, Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck, versehen mit Zitaten, die entsprechen nicht tatsächlichen Aussagen. Der Vorwurf, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des öffentlichen Lebens. Der Durchsuchungsbeschluss ordnete die Beschlagnahme von internetfähigen Endgeräten, insbesondere Laptops, Tablets, Computer und Mobiltelefone nebst SIM-Karten an. Die Begründung laut Gerichtsdokument, die verbreiteten Aussagen seien den Politikern in den Mund gelegt worden. Die Falschzitate seien wegen der hohen Verbreitung geeignet, das politische Wirken der Geschädigten erheblich zu erschweren und sie in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Die Beschuldigte hätte dies zumindest billigend in Kauf genommen. Tatsächlich sind die im Meme dargestellten Zitate nicht frei erfunden. Es handelt sich vielmehr um zugespitzte Wiedergaben tatsächlicher Äußerungen der Politiker. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde das Verfahren abgeschlossen. Letztlich akzeptierte die Frau auf Anraten ihres Anwalts eine Geldstrafe von 900 Euro.
Ich sag nur, der arme Sohn, der hat einfach gar nichts damit zu tun und sein Handy wird eingekassiert und er kann dann, keine Ahnung, kein Clash of Clans mehr spielen. Aber also auch hier wieder, es gab ein Meme und dafür werden Geräte einkassiert. Und jemand, stellt euch vor, jemand geht in euer Haus, ihr seid nicht zu Hause, ihr seid am Arbeiten, alleinerziehende Mutter. Ja, ihr kriegt eine Benachrichtigung, ja, wir waren bei dir zu Hause, haben deine Geräte mitgenommen. By the way. Was? Fühlt man sich dann noch wohl? Will man dann noch da leben? Ich nicht. Ich würde sagen, warte mal, ich habe ein Meme geteilt, also repostet und ihr seid einfach, währenddessen ich zur Arbeit gegangen bin, bei mir zu Hause reingekommen und habt meine Geräte mitgenommen. Sind wir in Syrien? Wo sind wir hier? Ihr habt das mit einem gerichtlichen Beschluss gemacht. Ah, ja, dann ist es in Ordnung. Ja, tut mir leid, das war meine Schuld. Was? Philipp, bitte, wie ordnest du das ein? Ist das in Ordnung?
Ich ordne das genauso ein, wie ich immer wieder sage, dass die Politik hier grundsätzlich dem politischen Gegner, der überhaupt nicht regiert, das vorwirft, was sie selbst tun. Eines der ältesten Tricks aus der Trickkiste ist, werfe immer deinem Gegner das vor, was du selbst gerade machst. Also die Demokratie abzuschaffen beispielsweise, demokratiefeindlich zu sein. Was wir hier sehen, sind zutiefst demokratiefeindliche Vorgänge. Das ist der Grund, warum ich dieses Land verlassen habe, weil ich gesagt habe, ich will das nicht mehr mitmachen. Ich will das nicht. Ich bin jetzt in einem Land, Gott sei Dank, in dem echte Demokratie gelebt wird, eines der letzten Länder der Welt, die Schweiz, wo es echte Demokratie durch Volksentscheid gibt. Das Volk entscheidet. Nicht wie in Deutschland, Volk hat nichts zu entscheiden und hat nur die Türe zu öffnen, wenn die Polizei vor der Türe steht, weil man irgendein Meme verbreitet hat. Und deswegen, ich find's schlimm.
Das Ding ist, Philipp, also ich finde, und also ich habe es ja jetzt gerade kurz vorgelesen, ihr erinnert euch, bei dem ersten Fall, wo Robert Habeck versucht hat, irgendwie diesen armen Typen nicht für Beleidigung anzuklagen, sondern nein, es ist eine Beleidigung unter Paragraph XY, also quasi Politikerbeleidigung für diesen neuen Tatbestand. Das Interessante hier bei diesem neuen Tatbestand ist, dass sich das erst seit 2021 geändert hat. Nicht, ich weiß nicht, ob da Robert Habeck involviert war, glaube ich auch nicht. Aber damals wurde das unter dem Vorwand mit dem Gesetz zur Bekämpfung des, haltet euch fest, Rechtsextremismus und der Hasskriminalität eingeführt. Das heißt, man hat wieder den Begriff Rechtsextremismus unter diesem Vorwand oder mit diesem Begriff. Da sagt dann jeder Parlamentabgeordnete, der das Ding wahrscheinlich nicht mal die lesen dann wahrscheinlich den Titel Rechtsextremismus, oh ja, ja, da stimmen wir zu. Was passiert in Realität? Wenn man Politiker beleidigt, kriegt man nicht. Also dann wird das quasi so geahndet, als ob man physisch dem Typen eine Ohrfeige gegeben hat. Ja, wirklich. Das ist quasi das gleiche potenzielle Strafmaß. Ein Meme auf X oder Instagram wiegt nach der gesetzlichen Wertung ähnlich schwer wie eine Ohrfeige. Eine physische Ohrfeige. Ob das Sinn macht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin der Meinung, wir haben ja dieses Demokratiefördergesetz oder diese Hassgesetze, Extremismusprävention. Ich finde, die nächste Regierung sollte vielleicht einfach mal ein Gesetz einführen, das die Ausnutzung des Rechtssystems, um demokratiefeindliche Vorgänge auszuführen, bestraft. Wie wäre es denn damit, dass man vielleicht einfach mal sich anschaut, wer hat denn in Vergangenheit mit Steuergeldern Leute angezeigt, Hausdurchsuchungen gemacht, das Gericht hat dann am Ende gesagt, hey, yo, wir haben nichts gefunden, das ist einfach nur ein normaler Typ, der hat ein Meme gepostet. Oh, du hast Steuergelder ausgenutzt, um Leuten Angst zu machen, um irgendwie hier fast schon diktatorische Strukturen auszuführen in Deutschland. Du solltest bestraft werden. Warum gibt es dafür kein Gesetz? Ich verstehe es nicht. Warum gibt es Menschen, die Mittel zur Verfügung haben, die das Rechtssystem ausnutzen können? Weil alleine, wenn ich weiß es doch, es gibt Leute, die arbeiten Teilzeitjobs, die haben nicht viel Geld. Wenn die dann ein Schreiben alleine schon kriegen, von einer Abmahnung kriegen die schon Angst, weil die nicht wissen, was sie machen sollen. Auch wenn diese Abmahnung nicht gerechtfertigt ist. Wie viele Abmahnungen haben die Politik rausgeschickt mit Steuergeldern? Ich kann es auch raussuchen. Wie viele Arme, nicht wirklich Menschen, die nicht viel Geld haben, die nichts damit zu tun haben, die ein normales Leben leben, wie viele Abmahnungen wurden da rausgeschickt? Wie viele Leute haben dafür Angst bekommen? Wie oft wurden, und dann, nee, das ist ja alles demokratisch, jeder kann eine Abmahnung, ja, das kann jeder machen, aber wenn du bewusst eine Abmahnung rausschickst oder bewusst eine Hausdurchsuchung versuchst zu erwirken rechtlich, obwohl du weißt, das ist eigentlich jemand, der hat nichts gemacht, der hat ein Meme gepostet, dann finde ich, solltest du für die Ausnutzung vom Rechtssystem unter dem Vorwurf demokratiefeindlicher Vorgänge angezeigt werden. Warum gibt es dafür kein Gesetz? Warum werden diese Leute nicht mit Konsequenzen behandelt, Philipp?
Ich bin da voll bei dir. Aber ich sage dir, warum. Weil das würde ja bitte, also angenommen, die würden das machen, dann ist es ja wie, du hältst die Waffe auf dich selbst. Dann müssten sie sich selbst anzeigen sofort. Weil sie nutzen ja diese Gesetze. Schau mal, wenn du Respekt haben möchtest, mach gute Politik für dein Volk. Ja, dann werden dich die Leute schätzen, dann werden sie dir zujubeln. Was ihr macht, ist, ihr leistet die grottenschlechteste Arbeit ab, deindustrialisiert dieses Land, bringt es in den Abgrund und wenn dann die Leute sagen, was macht ihr für eine Scheiße, dann klagt er sie deswegen an, sie sollen also nichts mal was sagen. Schauen wir uns einen weiteren Fall an. Tichys Einblick titelt hier Hausdurchsuchung, weil X-User Dorothee Bär, eine Politikerin der CSU, als hirnlosen Krapfen bezeichnet. Fall: Beleidigung. So hatte Dorothee Bär noch vor kurzem behauptet, zeige sie nicht an. Ja, also Dorothee Bär hat gesagt, sie zeigt keine Beleidigung an. Die CSU-Politikerin erklärte bei Hart aber fair, dass dies nur bei hochdramatischen Kommentaren und Morddrohungen geschehe, was ja auch für jeden nachvollziehbar ist. Offenbar ist diese Definition aber ziemlich dehnbar, denn Bär hat Strafanzeige gegen einen Mann gestellt, der auf X einen abfälligen Post einstellte. Der Inhalt, der gemäß Bärscher Definition zwischen hochdramatisch und Morddrohung pendelte, lautete, Zitat, wie kann so ein hirnloser Krapfen nur stellvertretende Vorsitzende von irgendwas sein? Um diesen Satz geht's. Das war's aber auch schon. Wie im berüchtigten Fall Stefan Niehoff, die Schwachkopf-Affäre, gab es auch hier eine Hausdurchsuchung. Also nochmal, der Mann bekommt eine Hausdurchsuchung, weil er schreibt, wie kann so ein hirnloser Krapfen nur stellvertretende Vorsitzende von irgendwas sein? Das ist ja nochmal zwei Levels unter Schwachkopf bei Habeck. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Was, hirnloser Krapfen?
Ja, also der Krapfen zur Faschingszeit, ja, und sie ist halt ein hirnloser Krapfen.
Also ich finde, es gibt hier, warum genehmigt das Gericht eine Hausdurchsuchung? Das ist ja eine Sache, dass das zur Anzeige gebracht wird, aber da müsste doch jeder vernünftig, rational denkende Richter sagen, hey, yo, let's not do that. Lass uns jetzt keine das macht jetzt keinen Sinn. Lass uns jetzt keine Hausdurchsuchung machen. Oder verstehe ich das falsch?
Ich meine, es gibt auch andere Fälle, da kann man das im Zweifelsfall auch anders sehen. Schreibt das auch gerne mal rein von der Bewertung. Wegen TikTok-Hashtag Hausdurchsuchung bei Minderjährigem in Bayern. Der Fall: Am 6. Dezember klingelt es in der Herrgottsfrühe an der Türe, doch es ist nicht der heilige Nikolaus und die Bewohner bekommen keine Leckereien überreicht. Die zwei ungebetenen Gäste sind Beamte der bayerischen Kriminalpolizei. Hausdurchsuchung. Der Beschuldigte ist 15 Jahre alt. Hat er jemanden umgebracht? Ausgeraubt? Mit Drogen gehandelt? Nicht ganz. Julian L., Name geändert, soll verbotene Dinge im Internet geschrieben haben. Der Beschluss der Münchner Staatsanwaltschaft, der der jungen Freiheit vorliegt, schildert die Vorwürfe gegen L. Beschuldigungen? Der Angeklagte habe im November 2023 auf seinem TikTok-Kanal Deutscher Patriot 1161 zweimal den Hashtag Alles für Deutschland genutzt. Die Justiz sieht hier einen Verdacht für die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die SA-Losung zu verbreiten ist strafbar nach § 86a des Strafgesetzbuches. Erwachsene können dafür bis zu 3 Jahre Knast kassieren. Knast. Okay. Zuletzt wurde der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wegen Nutzung der Parole in 2 Prozessen zu Geldstrafen verurteilt. So, und die Rechtfertigung der Maßnahme durch die bayerische Justiz: Der Beschuldigte verfügte zu den jeweiligen Tatzeitpunkten über die erforderliche Reife. Also er war zum Tatzeitpunkt, war er 14, da war er noch nicht mal 15 Jahre alt. Da verfügte er aber mit 14 über die erforderliche Reife, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Die angeordnete Hausdurchsuchung stehe in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat. Also mal ganz kurz, jetzt kann man ja darüber sagen, was man will, ob das jetzt gut, schlecht ist, zu sagen, alles für Deutschland. Ich persönlich meine, mal losgelöst von der Vergangenheit, von wem das genutzt wurde, das ist eigentlich etwas, da sollte jeder Politiker in Deutschland einen Eid darauf leisten, alles für Deutschland zu tun. Das ist doch eigentlich völlig normal. Und ein 14-Jähriger schreibt das. Wir haben ja oftmals 14-Jährige, die in der Gruppe ein Mädchen vergewaltigen und die dann freigesprochen werden nach Jugendstrafrecht. Aber hier hat ein 14-Jähriger, der so etwas schreibt, der kriegt eine Hausdurchsuchung, weil er bereits reif genug ist, um zu verstehen, was er da tut. Also, das ist wirklich ganz interessant, ja, ganz interessant.
Also pass auf, ich kann es nachvollziehen gewissermaßen. Erstens, wenn man etwas oder eine Parole, die so geschichtlich behaucht ist, dass sie in diesem Zusammenhang mit dem Sterben von Millionen von Menschen verbunden ist, dass man die dann sagt, hey, wir einigen uns alle gemeinschaftlich daraus, das so in diesem Zusammenhang nicht zu erwähnen, dass man dann andere dafür bestraft, wenn sie es erwähnen, dass man grundsätzlich da hinterher ist, dass man sagt, hey, wir wollen einfach aufgrund von Sensibilität der Menschen, die damals gestorben sind und der Millionen, die daraus Leid getragen haben, diesen Satz so in diesem Zusammenhang nicht mehr verwenden. Okay, der Inhalt des Satzes, einfach zu sagen, hey, man sollte alles für sein Land machen, das ist ja eigentlich, wie du schon sagst, die Aufgabe jedes Politikers, der muss ja alles für sein Land machen. Wenn wir jetzt Deutschland austauschen mit alles für Amerika, dann ist das etwas, was sollte Donald Trump oder alle Politiker in Amerika wahrscheinlich 24/7 sagen und auf jeder Wahlveranstaltung sagen. So, inhaltlich okay. Jetzt sehen wir aber, der Typ, ich weiß nicht, unter welchem Zusammenhang der das benutzt hat, angenommen, der hat das wirklich unter einem, sagen wir mal, menschenverachtenden Zusammenhang oder wirklich, Rechtsextremismus heißt ja in dem Sinne eigentlich nur wirklich, echter Rechtsextremismus, nicht der Bullshit, den jetzt alles ist rechts, sondern wenn jemand etwas unter einem rechtsextremistischen oder rechten Vorwand verwendet, dann heißt es ja, er verachtet oder verhält sich in irgendeiner Weise so.
Nee, das heißt es nicht, Kian. Und rechts ist eine völlig normale, völlig legitime Einstellung in Deutschland, wie links auch. Extremismus, ja, okay. Wie Linksextremismus, aber du darfst rechts sein, du darfst links sein, du darfst in der Mitte sein. Das ist per se, sagt nichts über Hass aus.
Nee, aber Rechtsextremismus geht ja um eine Ungleichgewichtung der Menschen. Das wollte ich einfach nur ausdrücken. Vielleicht nicht rechts an sich, also konservativ rechts, davon spreche ich jetzt nicht. Ich spreche jetzt von Rechtsextremismus, dass man sagt, ich bin mehr wert als du oder er ist mehr wert als das und das hat nichts verdient zu leben oder das soll raus oder irgendwie sowas. Wenn so ein Satz in so einem Zusammenhang verwendet wird, sollte es sofort geahndet werden. Warum? Wegen der Geschichte. Sehe ich so. Aber wenn man das einfach nur so, also ich weiß nicht, es ist halt so ein schwieriges Thema. Man kann auch einfach sagen, hey, lass uns das nicht so verwenden, lass uns irgendwie es anders ausdrücken. Aber am Ende des Tages ist es ein Minderjähriger, der einen Hashtag benutzt hat. Keine Ahnung. Ob da jetzt eine Hausdurchsuchung.
Also mit 14, Kian, come on, mit 14, also sorry. Da müssen wir, also ich muss da Klarstellung beziehen. Man kann nicht sagen, Vergewaltiger frei, eine der furchtbarsten, niederträchtigsten Taten, die es überhaupt gibt, die kommen frei, aber der hat alles für Deutschland gesagt, ein 14-Jähriger, und da machen wir eine Hausdurchsuchung. Das ist, also, das schreit nach Unrecht.
Das stimmt, das sehe ich genauso. Da wollte ich auch gerade zu kommen. Also man muss dann schon wirklich konsequent sein im Strafmaß. Und wenn jemand für so etwas dann eine Hausdurchsuchung meinetwegen kriegt, damit man das unterbindet, dann muss der vergewaltigt, nicht nur eine Berufung oder Freiheitsstrafe für ein Jahr oder zwei Jahre kriegen, sondern lebenslänglich und noch viel schlimmer. Aber wenn der dann irgendwie irgendeine milde Strafe kriegt und er kriegt so eine, dann ist es halt lächerlich. Und da stimme ich dir dann absolut zu.
Ja, und wir haben hier noch so zwei Fälle, wo man einfach nur sieht, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Beispielsweise hier wieder Apollo News, trotz Kalaschnikow-Fund Nigerianer nach Hausdurchsuchung auf freiem Fuß. Ja, der hat also eine Kriegswaffe bei sich. Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich Hinweise gesammelt, dass der 26-Jährige möglicherweise illegale Schusswaffen besitzt. Daraufhin veranlasste die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl. Bei der Durchsuchung am Montag stellten die Spezialkräfte und die Beamten des Drogendezernats außerdem verschiedene Munitionsarten, eine Machete sowie 30 Gramm Kokain sicher. Neben dem Nigerianer wurde eine 24-jährige Gambierin festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Ja, also, Fall Nummer 2. Täter kündigte Mord vorab an. Keine Hausdurchsuchung wegen Zeitverzögerung. Ja, also, wenn es um Mord geht, ah, da sind wir doch mal locker drauf. In Esslingen tötete ein Mieter kurz vor der Zwangsräumung seiner Wohnung den Sohn des Vermieters und zündete die Wohnung an. Vorab kündigte er die Tat an, doch die Polizei unternahm nichts, weil die Drohung schon 4 Monate zurückgelegen habe. Wir wissen doch aber vorher bei dem anderen Typ, da war es am 20.06. diesen Jahres, also vor einem halben Jahr, und dann sind sie einfach mal Monate später reingekommen, wegen einer Beleidigung, wegen eines Meme-Posts. Aber wenn einer sagt, ich werde diesen anderen Menschen ermorden, dann ist es halt einfach schon zu lange her. Ja, wie es in den Stuttgarter Nachrichten heißt, habe der Mieter vor der Zwangsräumung gedroht, erst erschieße ich deinen Sohn, das tut der Familie am meisten weh, dann brenne ich das Haus ab. Und exakt das hat er dann auch umgesetzt. Er habe einen anderen Ex-Mieter auch eine selbstgebastelte Waffe gezeigt. Der Vermieter Rolf Säuferle war deswegen zur Polizei gegangen. Wie er in einem Interview mit dem SWR berichtet, wurden nicht nur er und sein Sohn bedroht, sondern auch Freunde von ihm. Der Mieter war stadtbekannt bei der Polizei, sagte Rolf. Über Jahre hinweg sei die Polizei immer wieder in der Wohnung gewesen, weil es Probleme gab. Da geht meine Trauer und mein Schmerz an diesen Vater, an die Familie raus. Wenn du weißt, ein anderer bedroht deine Familie mit dem Tod, kündigt an, deinen Sohn zu ermorden, deine Wohnung niederzubrennen. Du gehst zur Polizei und die machen nichts. Und dann passiert das und jetzt hast du deinen Sohn verloren. Und dann musst du dir so einen Dreck durchlesen jeden Tag, dass Leute wegen irgendwelchem Scheiß, den sie sagen, weil sie irgendeinem Politiker das sagen, was sie denken, für das ganze Versagen, das die jeden Tag bringen, da greifen sie dann durch. Ich kann absolut verstehen, dass dieses Land nur noch gefrustet ist aktuell.
Was soll ich dazu sagen? Ich finde es traurig, ich finde es schade. Ich finde es schade für Deutschland in erster Linie, weil das, was am Ende des Tages das Resultat aus sowas ist, ist, dass Leute Angst haben, dass Menschen sich nicht mehr äußern können, dass Menschen das Gefühl haben, es gibt keine Meinungsfreiheit, dass Menschen das Gefühl haben, wenn ich meine Meinung äußere, dann wird sie unterbunden. Nicht mit Waffen und jemand kommt wie in Syrien und bringt mich in einen Kerker, sondern so, dass ich mich einfach nicht mehr wohlfühle da, wo ich lebe, dass mein Haus plötzlich durchsucht wird, dass ich vielleicht sogar, weiß ich nicht, eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe kriegen könnte. Und alleine diese Angst davor ist ja das, was man Unterdrückung nennt, oder? Die Angst davor, dass man in einem Land nicht das Gefühl hat, sich ausdrücken zu können. Und ich finde es traurig und schade, dass es Politiker gibt, die in Deutschland mit so einer grandiosen Verfassung, mit so einer unglaublichen Geschichte, wie Deutschland sich aufgebaut hat, wieder aufgebaut hat, was für wirklich freiheitlich-demokratische Spitzenpolitiker wir teilweise in der Vergangenheit hatten, wie ein Konrad Adenauer, dass solche Politiker in weniger als 4 Jahren einfach so einen Müll betreiben und das so ausnutzen und überall auf der Welt, ich war auf der Abu Dhabi Financial Week, die Leute mit ihrem Kopf schütteln und sagen, was hat Deutschland für eine Trauerbande? Was sind das für unqualifizierte Menschen, die in solchen Spitzenpositionen bei euch sind? Und das Verrückteste daran ist, dass diese Leute halt wirklich größtenteils mit einem emotionalen Vorwand diese Wählerschaft bekommen haben. Also nicht basierend auf rationaler, hey, der Typ hat die besten Qualifikationen, wir sollten mal diese Partei wählen, sondern in diesem Fall hatten wir diese grüne Welle und man war ja auch unzufrieden mit der bestehenden Politik, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich sage ja nicht, die eine Seite ist besser als die andere. Ich sehe das Problem eher als ein gravierendes, überliegendes Problem, das ist einfach, das habe ich ja schon mehrfach geäußert, es gibt gefühlt keine wählbaren Parteien. Auf allen Seiten gibt es immer irgendwen oder mehrere Menschen, wo du einfach nur mit dem Kopf schüttelst, am Ende wählst du eine Partei und am Ende landet dann so jemand als Wirtschaftsminister da, der gar keine Ahnung hat von dem, was er macht und am Ende noch 800 Anzeigen. Das ist ja fast eine Anzeige pro Tag, oder irre ich mich? Das ist fast es ist auf jeden Fall alle 2 Tage mindestens eine Anzeige, während er in seinem Amt ist.
Naja, weißt du, es ist ja auch Testament dessen, was für eine Arbeit du machst. Ich meine, dass es immer Leute gibt, die das nicht gut finden, okay, gut. Aber dass wir es nur noch an sich, außer ein paar Verstrahlte, ich verstehe auch nicht, wie können sich, wenn du irgendwie eine Form von Selbstrespekt hast, die stellen sich ja alle neu wieder auf. Ich meine, an Robert Habeck, darüber muss man gar nicht mehr reden, der hat doch gezeigt, dass er das, für was er eigentlich einen Posten hat, per se nicht versteht. Der mag ja sicher ein sympathischer, netter Mann sein und so, whatever. Ja, alles schön, Leute finden ihn sympathisch. Aber sympathisch reicht doch nicht, um eine Wirtschaftsnation, die jetzt gerade abgewirtschaftet wird, von über 80 Millionen Menschen zu führen. Der Olaf Scholz, der Nächste, stellt sich jetzt auch wieder auf. Ich meine, ich weiß nicht, wann mal ein Politiker in Deutschland so schlechte Umfragewerte hatte. Völlig egal. Völlig egal, ich stelle mich wieder auf. Ja. Das zeigt, Reflexion ist bei null. Ja. Irgendwo muss man doch wissen, wenn man auf einer Party oder auf einer Einladung, wenn alle sagen, wir wollen dich nicht, dich wollen wir nicht, du bist jemand, den finden wir nicht sympathisch, wir mögen dich alle nicht, dann muss man doch den Selbstrespekt haben, zu sagen, okay, wenn ich nicht gewollt werde, dann gehe ich. Ich würde so denken. Ja. Wenn Leute zu mir alle sagen, wir wollen dich nicht, dann würde ich sagen, ich verstehe das. Wenn ihr mich nicht wollt, dann mein Respekt vor mir selber sagt mir, ich gehe. Ja, dann bleibe ich nicht noch da. Aber irgendwie ist das dieser Prozess abhanden gekommen. Und jo, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, Leute, was ihr davon haltet. Holt euch was Positives in euer Leben. Und das wäre das hier, jeden Tag einen Schritt arbeiten. Und wir werden das zum Ende des Jahres übrigens, werden wir das nochmal ganz intensiv angehen. Wir hatten es ja, Kian und ich, zum Anfang des Jahres gesagt, dass wir mal berichten wollen, wenn wir jetzt ein Jahr lang unsere Routine durchgezogen haben, einen Jahr lang selbst, wir arbeiten ja selbst mit diesen Dingen, das ist ja das Sammelsurium aus dem, was wir ständig machen, an uns zu arbeiten, dann wollen wir mal über unsere Berichte in diesem Jahr, also über unsere Ziele, die wir erreicht haben, wollen wir in diesem Jahr sprechen, wir wollen auch gerne Leute zu Wort kommen lassen, die da mitgemacht haben. Ja, Kian, ich denke, das war's. Hast du noch was zu sagen?
Nee, ich find's schade, ich bin der Meinung, Ich würde gerne mit jemandem wie Robert Habeck einfach mal ungefiltert über sowas sprechen und ihn fragen, hey, weißt du eigentlich, wie viele Anzeigen gestellt wurden? Oder macht das irgendwie einfach dein Team? Weil er wirkt ja wirklich sympathisch teilweise. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Typ das nicht mal weiß. Weil wenn er es weiß, wie kann er das machen und gleichzeitig als Kanzlerkandidat? Du kannst doch nicht der Anzeigenhauptmeister und euer Favorite Bundeskanzler sein. Also eins von beiden irgendwie muss doch, du kannst doch nicht, weißt du? deswegen würde es mich interessieren, weiß er überhaupt, was da passiert? Ist er wirklich einfach so, ist er einfach so ein bisschen von einem Tag in den anderen oder passiert das alles bewusst? Like, was passiert da? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich finde es schade, wir haben jetzt schon mehrfach, ich meine, gesagt, liebe Politiker, wir laden euch in ein Interview ein, ungeschnitten, unvoreingenommen. Ihr seht's, die meisten haben Schiss, die haben keinen Bock drauf. Warum? Ja, weil sie wissen, dass, oder ich weiß gar nicht warum. Ich verstehe es wirklich nicht warum.
Weil sie keine Balls haben, Kian, deswegen. Sie haben einfach keine Balls.
Ja, aber wir machen ja nichts. Wir beißen ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir uns dann hier hinsetzen und dann respektlos sind und denen ins Wort fallen würden, sondern nein, wir würden uns hinsetzen.
Nö, aber da haben sie haben Angst einfach schon, dass wir ihnen Fragen stellen, die außerhalb sind von.
Von Transparenz? Wie kann man Angst vor Transparenz haben? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem mit den Politikern heutzutage. Sie haben Angst vor Transparenz. Sie haben Angst davor, einfach mal authentisch irgendwo zu sitzen, nicht mit. Ich habe den vorher ausgewählt, ich habe vorher 15 Mal mit meiner Sekretärin durchgerufen, ich bin mir sicher, der ist positiv gestimmt, jetzt kriege ich noch die Fragen vorgearbeitet, meine Sekretärin hat die 15 Mal durchgearbeitet, ich habe jede Hand. Warum? Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn man jemand ist, der gut ist und wirklich dafür, also wenn man Kanzler sein will oder Finanzminister oder Wirtschaftsminister, dann muss man ja irgendwie auch in einem Umfang, soliden Umfang, frei reden können und antworten können. Und dann sollte man keine Angst haben vor einem 25-jährigen Dubai-Influencer, wie es ja Leute behaupten, und einem ja, Glatzmann, der 40 ist. 60, sagen wir 60 einfach. Also was gibt's da Angst vor zu haben, wenn man doch so kompetent ist, dass man Kanzler sein möchte? Gibt's nicht. Ich versteh's nicht. Kommt alle gerne. Wir laden jeden Politiker ein, aus jeder Partei. Es gibt keinen, mit dem wir nicht sprechen würden. Wir sind da. Unsere E-Mails sind offen. Meldet euch bei uns. Und wenn ihr in den Kommentaren Bock habt, dass wir mit einem reden, der ja sich woanders überall öffentlich zeigt und gerne Interviews macht, aber bei Horst und Hopf, nee, das ist mit diesem rechten Schwurbler, mit dem will ich nicht reden, dann meldet euch bei ihm. Sagt, was ist los mit dir? Warum machst du das nicht? Wir sind offen, unsere Türen stehen offen, wir sind niemandem feindlich gesinnt, wir wollen wirklich einfach nur ein faires, authentisches Gespräch führen und ich glaube, das ist das, was fehlt in der Politik. Es fehlt Authentizität. Man merkt das einfach überall jedes Mal. Die Leute sitzen da und die versuchen irgendwie irgendwas zu drehen, anstatt einfach sich selbst so darzustellen, wie man ist und offen zu antworten. Ja, und wir sind offen dafür. Wir sind offen dafür, unsere Türen stehen offen. Kommt zu uns, Robert Habeck, auch du. Wir haben nichts gegen dich, wir haben nichts gegen Annalena Baerbock, wir haben nichts gegen Olaf Scholz, gar nichts, wirklich nichts. Wie könnte man auch? Kommt gerne zu uns, wir sprechen gerne mit euch.
So, alles Gute, meldet uns, bis bald wieder, Leute. Hinterlasst gerne einen Kommentar, liked das Video, teilt es auch, damit es an möglichst viele Leute rausgeht. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.